Ja, heute haben wir einen kleinen Ritt durch das vierte Kapitel des Nehemia-Buchs vor uns. Und das Kapitel ist, finde ich, total spannend. Elke hat schon gesagt, es geht um Widerstände. Aber nicht nur um Widerstände, sondern auch noch um ein zweites Thema. Und ich will beide Themen heute bringen und miteinander verknüpfen. Und ich finde das total spannend. Und zwar ist das erste Thema eben Nehemias hervorragender Umgang mit Widerständen. Das macht er wirklich klasse, das werden wir gleich sehen. Und das zweite ist, er ist auch ein ganz tolles Vorbild als Leiter. Eben insbesondere auch darin, wie er mit diesen Widerständen, die auf ihn zukommen, umgeht. Und deswegen werde ich da heute um diese beiden Themen drumherum wandern und die miteinander verweben. Bevor ich aber jetzt zu Kapitel 4 springe, möchte ich nochmal einen kurzen Abriss geben, was bislang eigentlich passiert ist, bis Kapitel 1-3 quasi. Und dazu möchte ich den Purpose Train verwenden. Der Purpose Train. Ein paar kennen ihn hier aus der Gemeinde, und zwar diejenigen, die im Mitarbeitertraining dabei waren. Detlef Schmidtke und Reinhard Rehberg, die Leiter der Vineyard Speyer. Die haben uns das vorgestellt. Das ist ein Modell für erfolgreiche Leiterschaft in Gemeinden. So, glaube ich, kann man das ganz gut sagen. Und der Purpose Train besteht aus vier Elementen. Und ganz vorne, wo die Kraft herkommt, das ist die Lokomotive, das ist Gottes Berufung. Das speist quasi die Kraft für diesen Zug. Dahinter kommt dann die Vision. Das ist dann eben das Bild, wo man hin will. Im weltlichen Bereich würde man auch erst bei der Vision anfangen. Und um die Vision zu erreichen, setzt man Strategien auf. Man überlegt sich, mit welchen langfristigen Strategien kann man denn diese Vision erfüllen. Und schließlich Taktik ist dann quasi, das Operative, also welche Maßnahmen, welche konkreten Dinge mache ich, um die Strategien dann zum Ziel zu führen. Bei Nehemia sieht das so aus. Seine Berufung von Gott ist es, das jüdische Volk wieder aufzurichten. Arthur hat davon gepredigt, wie Nehemia am Boden zerstört war, als er hörte, wie schlecht es den Juden geht, die in Jerusalem sind. Und da hat er gemerkt, hey, meine Berufung ist es, mein Volk wieder aufzurichten. Seine Vision, die ist es, dass Jerusalem als Stadt wieder aufgebaut wird. Denn, auch das hat Arthur gebracht in der ersten Predigt, die Identität des Volkes Gottes ist ganz eng verknüpft mit der Stadt Jerusalem. Einfach deswegen, weil Jerusalem der ewige Wohnort Gottes ist und dort der Tempel steht. Und wenn Jerusalem zerstört ist und in Trümmern liegt, dann geht es dem jüdischen Volk nicht gut. Das heißt, das war ganz klar Nehemias Vision, Jerusalem wieder aufzubauen. Strategien hatte er zwei. Und zwar, die erste Strategie war, die Stadtmauer aufzubauen. Weil da waren so viele Feinde drumherum um Jerusalem, die, wenn er angefangen hätte, erst den Tempel aufzubauen, dann wären die sofort gekommen, hätten das wieder platt gemacht und es wäre nichts gewesen. Das heißt, es war ganz klar, erstmal muss die Stadtmauer wieder stehen. Das war seine Strategie. Und die zweite Strategie, er war ja Mundschenk beim persischen König. Und seine Strategie war, den persischen König um Unterstützung zu bitten bei diesem Vorhaben. Und diese Strategie, die geht tatsächlich dann auch auf. Beispiele für seine Taktik, wie er das umgesetzt hat. Zum einen hatte er Vollmachten vom König dabei. Er hatte eine Vollmacht, damit er quasi Holz bekommt von den Wäldern, die rund um Jerusalem sind oder aus dem Libanon, wie auch immer. Das heißt, er hatte dieses Holz, um die Tore wieder aufzubauen, die man ja braucht in so einer Stadtmauer. Und er hat Geleitschutz bekommen vom persischen König, um überhaupt nach Jerusalem zu kommen. Denn für ihn war das Feindesland, wo er da durch musste. Und ob er überhaupt angekommen wäre ohne diesen Geleitschutz, ist mehr als fraglich. Eine zweite Strategie, die er eingesetzt hat, darüber hat Astrid letzte Woche gepredigt. Da geht es dann darum, dass letzte Woche ging es ja darum, dass beschrieben wurde, wer an welcher Stelle der Mauer gebaut hat. Und Ein Aspekt davon war zum Beispiel, dass die Leute wohnortnah gebaut haben. Das heißt, jeder hat dort gearbeitet, wo er auch gewohnt hat. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man ein großes Interesse hat, dass der eigene Mauerabschnitt ein guter Mauerabschnitt ist. Denn jeder Feind wird sich die Mauer angucken und wird gucken, wo ist die schwächste Stelle? Und dort wird er angreifen. Und wenn das direkt bei mir im Vorgarten ist, dann habe ich den Trouble direkt bei mir im Garten. Das will ich nicht haben. Das heißt, da war er einfach clever. Man hätte es auch anders machen können. Das heißt, Nehemia hat sein Volk optimal aufgestellt. Die Bauarbeiten gehen gut voran. Und gerade deswegen kommen jetzt die Feinde auf den Plan. Bis zu dem Zeitpunkt konnten sie noch hoffen, naja, die fangen jetzt an, da eine Mauer zu bauen, aber wer weiß, ob die gut organisiert sind, wer weiß, ob die durchhalten, wer weiß, ob die das schaffen. Das kann ja alles wieder sich von alleine verlaufen. Die können sich vielleicht streiten über irgendwas oder über wo man die Mauer genau lang baut oder was weiß ich was. Man kann sich ja über alles schön streiten. Das heißt, am Anfang haben die Feinde noch, ich sag mal, so ein bisschen abgewartet und geguckt, was passiert. Aber dann, als sie gesehen haben, dass der Bau Fortschritte macht, da haben sie gemerkt, nee, das Ding, das stoppt sich nicht von alleine, wir müssen eingreifen, wir müssen hier so richtig Störfeuer reinsenden. So, bevor wir jetzt aber immer noch nicht in den Text einsteigen, müssen wir uns nochmal ganz kurz um den Begriff Widerstand dem so etwas nähern, weil das hilft uns gleich in der Predigt zu folgen. Ich habe festgestellt, es gibt zwei Arten von Widerständen. Und zwar, die nächste Folie bitte. Genau. Es gibt zwei Arten, nämlich erstens Widerstand leisten. Als Nehemia jetzt quasi in Jerusalem ist, angefangen hat zu bauen, da muss er jetzt Widerstand leisten, denn die Feinde, die greifen jetzt quasi an. Das heißt, da geht es eigentlich darum, er ist schon am richtigen Ort, wo er sein soll, und irgendwelche Kräfte wollen ihn verschieben, sodass er irgendwie woanders steht. Dass er quasi wieder weggeht vom Mauerbau. Aber Nehemia muss Widerstand leisten. Er muss standhaft bleiben, dass er hier stehen bleibt und sich nicht verrücken lässt. Die andere Art von Widerstand ist, einen Widerstand überwinden. Das ist quasi genau der andere Part, als Nehemia noch in Persien ist, am persischen Hof, als Mundschenk. Da gab es einen riesen Widerstand dagegen, dass er quasi von dort an dieser Position nach Jerusalem geht, um dort die Stadtmauer wieder aufzubauen. Das war quasi ein Widerstand wie der Mount Everest. Man hätte sich eigentlich nicht vorstellen können, wie er den denn überwinden soll. Aber Nehemia hat den Auftrag, diesen Widerstand zu überwinden, und er macht sich da auf den Weg. Gott, wir werden sehen, Gott wird Nehemia als Werkzeug verwenden, um diese Widerstände zu überwinden. Aber warum gibt es denn überhaupt Widerstände? Warum fällt es manchmal schwer, sich zu versöhnen nach einem Streit? Warum fällt es manchmal schwer, aus Schulden rauszukommen oder aus einer Sucht? Warum ist ein Reorganisationsprozess, wie wir ihn in der Gemeinde gerade durchführen, manchmal einfach steinig und es knirscht und knackt? Und bei der Suche nach einer Antwort bin ich auf einen Bibelvers aus Epheser Kapitel 6 gestoßen. Da geht es um das Thema Waffenrüstung Gottes. Und ab Vers 11 heißt es dort: Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Ich lese den Satz nochmal vor, weil ich glaube, der ist nicht ganz so, da steckt so viel drin. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Ich will ja nur eine Sache feststellen. Wir befinden uns in einem Krieg. Das ist das, was der Vers eigentlich sagt. Die Mächte, die gegen uns sind, haben große Macht hier auf der Erde. Die nutzen diese Macht clever und mit großer Bosheit. Jetzt gibt es ja manche, die sagen, völliger Blödsinn, glaube ich nicht dran, wie auch immer. Aber für mich ist das Realität. Ich muss nur mal wieder an so einem schwarzen Freitag die Nachrichten angucken, wo es die Nachrichten anfangen mit irgendeiner Kriegssituation, weitergehen über Terror, irgendein Massaker und noch irgendein sonstiger Mist, der irgendwo passiert, wo ich dann merke, ja, es gibt Mächte der Bosheit, die nichts anderes zum Ziel haben, als in dieser Welt Verwirrung, Zerstörung und Tod anzurichten. Und manche Menschen sind sogar bewusst Handlanger von diesem Bösen. Aber viele sind es auch unbewusst. Aber wir Christen haben einen anderen Auftrag. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, wie es hier heißt, sondern gegen die Mächte der Bosheit, die quasi diese Vernichtung bringen wollen. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das steht im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, Vers 8. Und wir sind seine Nachfolger. Was ist also unser Auftrag? Wir sollen auch die Werke des Teufels zerstören, hier auf dieser Erde. Kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Aber natürlich ist es auch so, dass Widerstände jetzt nicht, dass die auch einen positiven Aspekt haben können. Denn wenn der Teufel uns damit von Widerständen irgendwo von abhalten will, wo Gott uns eigentlich haben möchte, und wenn wir diese Widerstände überwinden, dann kann das viel Gutes bringen. Das kann uns stärken im Charakter, das kann uns dorthin bringen, dass wir anderen Menschen, die Probleme an der Stelle haben, dass wir denen beistehen können, dass wir denen helfen können. Das nur als ganz kurze Nebenbemerkung dazu. Diese Beamerfolie, die wird sich jetzt im Laufe der Predigt peu à peu aufbauen. Das soll euch quasi so ein bisschen helfen, dabei zu bleiben. Und ich habe da eine kleine Sortierung vorgenommen. Im oberen Bereich werden jetzt immer mehr Sachen aufpoppen, die man quasi klar Gott zuordnen kann. Quasi positive Aspekte. Und unten werden Dinge hinkommen, die Satan, also dem Teufel, zugeordnet werden können, wie er arbeitet, wie er Widerstände uns in den Weg räumt, wie er uns klein halten will. Und in der Mitte werden Dinge sein, die sowohl positiv sein können als auch negativ, wo es nur darauf ankommt, wer sie quasi verwendet. Also werden sie quasi verwendet zum Guten oder werden sie verwendet zum Schlechten, zum Bösen. Nehemia hat den Auftrag, das jüdische Volk wieder aufzurichten. Und Nehemia rechnet mit Widerständen bei der Umsetzung seiner Berufung. Das sieht man zum Beispiel daran, dass er sich diese Vollmachten geben lässt. Genau, das sind die ersten zwei Bobbles. Und wir haben jetzt gerade eben in der Einleitung schon drei Aspekte gehört, die in diese mittlere Ebene reinkommen. Und zwar sind das Vision, Strategie und Taktik. So viel also zur Einleitung. Jetzt geht's los mit Nehemia ab Kapitel 3, Vers 33. Das ist also der Schluss von Kapitel 3. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern, das heißt den Tempel wieder aufbauen? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen. Schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufsprengt. Da betete ich. Höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass sie Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig und das Volk war mit dem ganzen Herzen dabei. Für Nehemia kommen jetzt die ersten Bewährungsproben. Wir haben gesagt, er hat sich bereits als visionär, strategisch und taktisch denkend erwiesen. Aber bis jetzt konnte er agieren. Jetzt muss er reagieren. Die Feinde machen was, er muss reagieren. Wie gut ist er auch als Krisenmanager? Das wird sich jetzt gleich zeigen. Wie gut ist er als Leiter, wenn Probleme aufkommen? Der erste Versuch des Feindes ist es, die Juden zu demoralisieren. Demoralisierung ist immer die billigste Methode, jemanden von etwas abzuhalten. So nach dem Motto, du schaffst das eh nicht. Oder warst ja noch nie gut in Mathe oder irgend so ein Kram. Demoralisierung ist sehr einfach, für den Feind sehr billig und überhaupt völlig risikolos. Man kann die Leute immer verspotten, verhöhnen, sagen, ihr könnt doch sowieso keine Mauer bauen. Das ist einfach. Echte Angriffe sind wesentlich riskanter und kostspieliger. Nehemia betet zu Gott, dass die Feinde der Plünderung preisgegeben werden sollen und dass ihre Schuld nicht getilgt werde. Er weiß genau um die Übermacht seiner Feinde und ja, er betet hier strategisch. Denn wenn die Feinde von außen angegriffen werden oder Plünderung stattfindet, dann werden sie ihre Armeen, ihre Leute, ihre Soldaten natürlich ins Landesinnere ziehen und werden sie quasi ihr Land verteidigen lassen und nicht Jerusalem angreifen. Nehemia zeigt seinem Volk und sagt ihnen, hey, ich glaube daran, dass Gott für uns kämpft. Gott steht hinter uns. Und ich glaube daran, dass Gott groß genug ist, um diese Feinde zu vernichten, ohne dass wir nur einen einzigen Pfeil abschießen müssen. Nehemia geht geistlich gesehen in den Angriff über. Und die Arbeiten gehen gut voran. Doch dann wird die Bedrohung akut. Als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, das werden immer mehr, jetzt sind es nämlich wirklich alle Volksgruppen drumherum, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Und das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Daraufhin stellte ich an den offenen Stellen hinter den niedrigsten Abschnitten der Mauer bewaffnete Wachen auf. Ich teilte die Leute nach Sippen ein und befahl ihnen, sich mit ihren Schwertern, Speeren, Bögen zu bewaffnen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Die Situation wird dramatisch. Die Feinde verschwören sich gegen die Juden und blasen zum Angriff. Die Mauer ist noch lückenhaft und es gibt viele offene Flanken. Die Unterstützung durch das Volk bröckelt. Wir können die Mauer nicht weiterbauen. Doch das Volk hält zusammen. Die außerhalb der Stadt lebenden Juden arbeiten quasi als Spione. Sie warnen vor der akuten Bedrohung. Und Nehemia startet eine Gebetsinitiative und lässt gut sichtbare Wachen aufstellen. Sein Ziel? Die Feinde sollen wissen, dass die Juden vorbereitet sind. Nehemia dreht den Spieß um und jetzt demotiviert er die Feinde, den Angriff tatsächlich auszuführen, da dieser kostspielig werden wird. Und er hält eine Ansprache. Vertraut auf Gott und kämpft für eure Frauen, Kinder und Häuser. Er motiviert sein Volk. Und er kommuniziert, ich finde an mehreren Stellen, was wir jetzt schon gehört haben und was aber auch noch kommen wird im Verlauf des Buches, immer wieder hervorragend. Also so ein Leiter, wo du sagst, hey, ich bin bereit, dem hinterherzugehen. Ich bin bereit, da auch Risiken einzugehen, auch mein Leben zu geben, weil ich glaube, wenn uns einer aus der misslichen Lage befreien kann, dann ist es er. Aber gleichzeitig mit dem Wissen, Gott steht hinter uns. Denn Nehemia sagt auch, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Er erinnert sein Volk an die großen Taten Gottes, die Gott schon getan hat in der Geschichte. Erinnert zum Beispiel an den Auszug aus Ägypten, wie Gott die Ägypter quasi vertilgt hat, wie er es gemacht hat, dass das jüdische Volk ausziehen konnte. Als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihn vereitelt hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Nehemias Plan geht auf. Die Feinde werden eingeschüchtert, sie merken, dass ihre Pläne verraten wurden und sie greifen nicht an. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzern bewaffnet Wache stand. Die führenden Männer standen hinter dem Volk von Juda, das die Mauer wieder aufbaute. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort, eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Ich erklärte den vornehmen Bürgern, den Oberhäuptern der Stadt und dem übrigen Volk, der Bau, an dem wir arbeiten, ist groß und sehr weitläufig. Wir arbeiten getrennt entlang der Mauer und weit voneinander entfernt. Deshalb lauft, wenn ihr den Klang des Hornes hört, sofort dahin, von wo er ertönt. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir vom Beginn der Morgendämmerung an, bis abends die Sterne wieder sichtbar wurden. Die ganze Zeit stand die Hälfte der Männer mit dem Speer in der Hand Wache. Darüber hinaus forderte ich damals alle auf, über Nacht in Jerusalem zu bleiben. Auf diese Weise konnten sie und ihr Gefolge nachts Wache stehen und tagsüber arbeiten. In dieser Zeit kam keiner von uns, weder ich, meine Verwandten, meine Diener, noch die Wachen, die bei mir waren, je aus unseren Kleidern. Alle führten wir unsere Waffen mit, selbst wenn wir nur Wasser holten. Nehemia hat ein paar Strategien, die er jetzt hier einsetzt. Zum einen baut er eine wirksame Verteidigung auf. Zweitens, er will die Feinde abschrecken, anstatt es tatsächlich zu einem Kampf kommen zu lassen. Und drittens, er sagt, Zielerreichung, also die Mauer zu Ende bauen, ist wichtiger als schnell zu bauen. Am Anfang war das noch ein bisschen anders. Am Anfang, als die Feinde noch die Füße stillgehalten haben, da hat er wirklich Volldampf gebaut, hat gesagt, wir müssen Zeit gewinnen. Solange wir halbwegs in Ruhe gelassen werden, bauen wir so schnell wir können. Jetzt, wo die Situation sich ändert, sagt er, nee, es ist wichtig, dass wir fertig werden, aber wenn wir länger brauchen, brauchen wir länger. Hauptsache, wir werden nicht angegriffen, wir können uns gut verteidigen. Und diese Strategien, die setzt er mit folgenden taktischen Maßnahmen um. Erstens, er setzt die Hälfte der Arbeiter dauerhaft als Wachen ein und damit reduziert er natürlich auch die Baugeschwindigkeit maßgeblich. Alle sind ständig bewaffnet. Es gibt dieses Signalhorn, das geblasen wird, wenn es einen Angriff gibt. Das heißt, er hat irgendwie ein Kommunikationssystem, dass wenn irgendwo jemanden sieht, dann wird dieser Bläser quasi dahin gerufen und der wird dann quasi das ganze Volk dahin schicken, dass die an der richtigen Stelle verteidigen können. Dann, das finde ich total spannend, er sagt, alle sollen in Jerusalem übernachten. Viele haben ja außerhalb gewohnt, hatten außerhalb ihre Häuser und sind dann abends immer nach Hause wieder zurückgegangen. Aber jetzt sagt er, übernachtet hier, übernehmt Nachtwachen und wenn ein Angriff kommt, dann sind wir einfach mehr, sind wir zahlreicher. Und er lässt das Volk vom Morgengrauen bis in die Nacht arbeiten und mutet so seinem Volk insgesamt sehr viel zu. Sie haben eine extrem hohe physische, aber auch psychische Belastung. So viel zum geschichtlichen Teil, was in der Geschichte passiert ist. Es gibt noch einen wichtigen Faktor in der ganzen Folie, den Satan auch ganz gerne verwendet, um uns einzuschüchtern und klein zu halten, der einfach in dieser Geschichte aber nicht vorkommt. Und das ist Angst. Ängste. Das möchte ich einfach noch am Rande ergänzen, weil es wichtig ist. Oft lassen wir uns durch Ängste lähmen und uns von dem abhalten, was Gott mit uns vorhat. Was können wir jetzt daraus von Nehemia lernen? Ein wichtiger Punkt ist mir mit Widerständen rechnen, ganz links oben. Nehemia hat von Anfang an mit Widerständen gerechnet. Er hätte keine Strategie gebraucht, er hätte keine Taktik gebraucht, wenn er nicht gewusst hätte, es kommen Widerstände. Er wusste, wenn ich die Stadtmauer wieder aufbauen will, dann werden die Feinde drumherum nicht einfach stillhalten und zugucken, sondern die werden kommen und uns angreifen. Das war ihm ganz klar. Deswegen hat er sich vorbereitet, deswegen hat er Strategien entwickelt und Taktiken entwickelt. Nehemia wusste das, wir als Gemeinde müssen das auch wissen. Wir müssen wissen, dass wenn wir als Gemeinde Einfluss ausüben auf unser Umfeld, zum Beispiel das Stadtviertel, aber auch in unserem persönlichen Umfeld, auf der Arbeit oder im Freundeskreis, wenn wir dort Gott groß machen wollen, wenn wir dort den Leuten erzählen wollen, wer Gott ist, wenn wir wirklich Gottes Wunder auch sehen wollen in unserem Umfeld, dann müssen wir damit rechnen, dass Widerstände kommen. Das, was ich am Anfang gezeigt habe in der Epheserstelle, unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen boshafte Mächte in der unsichtbaren Welt. Das sind die Hindernisse, mit denen wir rechnen müssen. Und momentan sind wir ja in dieser Reorganisation unserer Gemeinde. Wir setzen neue Bereichsleiter ein, installieren neue Arbeitsbereiche. Und eigentlich gibt es ja immer nur zwei Ziele, die man haben kann in der Gemeinde. Das eine ist, dass Christen reifer werden, erwachsener werden, quasi dadurch mehr Einfluss nehmen können, Gott einfach sie besser gebrauchen kann als Werkzeug. Und das andere Ziel ist, dass neue Christen dazukommen, dass Menschen Gott begegnen und zu ihm finden. Das sind die zwei maßgeblichen Ziele, die wir als Gemeinde eigentlich nur haben können. Und unsere Arbeitsbereiche sollen ja genau das auch widerspiegeln, diese beiden Ziele. Und beide Ziele, wenn wir die erfolgreich machen, findet das der Teufel überhaupt nicht lustig. Der wird versuchen, uns so viele Steine in den Weg zu werfen, wie es geht, oder am besten noch die Steine uns direkt an den Kopf zu schmeißen. Lasst uns also mit Widerständen rechnen, wenn wir unser Umfeld beeinflussen wollen und wenn wir Gott in unser Umfeld reinbringen wollen. Lasst uns standhaft sein und keine Demoralisierung zulassen. Lasst uns auch nicht gegenseitig demoralisieren. Das ist aber ein Thema, das kommt dann erst nächste Woche intensiver, weil da geht es nämlich um innere Widerstände unter den Juden. Lasst uns beten für unsere Teams, für die Leiter, die unter Angriff stehen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, die Schwierigkeiten haben, wo Angriffe auch von außen kommen. Lasst uns ganz praktisch einander helfen, da wo Hilfe benötigt wird. Den zweiten Punkt, den ich jetzt noch ein bisschen vertiefen will, ist Nehemia und seine Leiterschaft, wie er die eigentlich umsetzt, wie die wirksam wird, welche Faktoren er da einsetzt. Und da sind von der Folie, die wir gerade gesehen haben, jetzt etliche Aspekte gleich mit drin, die ich da mit reingebaut habe. Und zwar ist es zunächst einmal so, dass der Kern von Nehemias Leiterschaft geht von seiner Berufung von Gott aus. Nur weil Nehemia diese Berufung kannte und sich ganz sicher war, Gott hat mich berufen, das jüdische Volk wieder aufzurichten. Nur deswegen konnte er auch gut mit Widerständen umgehen. Warum? Weil, wenn Widerstände kommen, wenn er sich nicht sicher wäre, dann wüsste er nicht, sind die Widerstände deswegen da, weil ich auf dem falschen Weg bin, weil ich einfach gerade Mist baue, oder weil mir der Teufel irgendwelche Steine in den Kopf schmeißt. Das könnte er nicht wissen, wenn er sich nicht sicher ist, was seine Berufung ist. Aber weil er sich sicher ist, wie seine Berufung ist, deswegen weiß er ganz genau, hey, ich werde hier angegriffen. Mein Ziel ist jetzt nicht, ich soll jetzt an dem Punkt Widerstand leisten oder ich soll Widerstände überwinden und ich soll nicht weichen. Das heißt, eigentlich das Wichtigste für uns, auch für unser persönliches Leben ist, dass wir uns unsere Berufung in unseren verschiedenen Lebensbereichen, ich will das gar nicht so groß machen, dass wir uns derer bewusst sind, bewusst werden, dass wir uns Zeit nehmen, die von Gott zu hören, wahrzunehmen. Weil das ist ein Schlüssel, dass wir mit Widerständen in unserem Leben umgehen können. Bestimmt gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, okay, Berufung. das ist dieses Thema. Ich frage Gott so oft, was ist meine Berufung? Aber ich weiß es nicht, ich höre nichts. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, jetzt kann ich abschalten. Wenn das der Schlüsselfaktor ist, dann bringt es sowieso nichts mehr. Dann will ich sagen, nein. Denn es gibt ganz viele Lebensbereiche, wo die Berufung total klar ist, wo sie eben klar ist. Ich mache ein Beispiel. Ihr Ehepartner, ihr habt eine Berufung von Gott. Eure Berufung ist es, eine gute Ehe zu führen. Und Gott kämpft für eure Ehe. Das ist ganz eindeutig. Das heißt, wenn Widerstände da sind, die eure Ehe in die Krise führen, kaputt machen wollen, dann ist es an der Zeit zu kämpfen. Mit praktischen Dingen, aber eben auch geistlich zu kämpfen. Das ist das, was Nehemia uns hier vormacht, immer wieder geistlich in den Kampf auch zu treten und sagen, nee, da sind auch geistliche Mächte dahinter, die uns auseinanderbringen wollen. Bei manchen anderen Fragen ist es ein bisschen schwieriger. Ich will ein Beispiel machen. Manchmal hört man von Christen so einen Satz wie, Gott hat durch verschlossene Türen zu ihnen gesprochen. Das heißt, irgendwas hat nicht geklappt. Zum Beispiel, irgendwie die Arbeitssituation ist sehr schlecht, in der man gerade drin ist. Man hat sich auf neue Stellen beworben, hat ein paar Bewerbungen losgeschickt und überall Absagen bekommen. Und dann kommt die Aussage, ja, ich soll jetzt hier auf meiner alten Stelle bleiben, und weil Gott hat die Türen alle verschlossen. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Kann auch sein, dass du einfach nicht, also wenn Gott wirklich sagt, hey, ich will dich an einer anderen Stelle haben, wenn du dir da sicher bist, dann wirst du mit der Situation anders umgehen und wirst sagen, nee, die Widerstände, die hier da sind, ich kämpfe nur noch verbissener und ich bete dafür, dass Gott den Weg öffnet, den er für mich vorhat. Und dann wird Gott die Türen auch öffnen, da bin ich sicher. Lasst uns also die Zeit nehmen in unserem Leben, immer wieder neu, die wir brauchen, um Gottes Berufung wahrzunehmen, zu hören, was er mit uns vorhat, damit wir mit den Dingen, die in unser Leben plötzlich dazwischen funken, reinhageln, die Steine, die auf uns geschmissen werden, dass wir damit umgehen können. Dass wir wissen, wann das uns sagt, okay, ich bin auf dem falschen Weg, und wann es uns sagt, nee, ich kämpfe weiter, bis ich am Ziel bin. Lasst uns auf diesem Weg mit Widerständen rechnen und nicht aufgeben, bis wir Widerstände überwunden haben. Und Nehemia, der setzt seine Leiterschaft, seine Berufung mit 6 Faktoren um. Und zwar, ich fange oben an und gehe da im Uhrzeigersinn durch. Er hat strategische Vorgehensweise, habe ich jetzt öfters was von erzählt. Da geht es einfach darum, clever zu sein, mit Widerständen rechnen, entsprechende Strategien zu entwickeln, damit ich das überwinden kann. Dann das Ganze mit kluger Taktik umzusetzen. Gebet, ganz zentral, immer wieder taucht auf, Nehemia betet und das Volk betet. Viertens, Gottesbild. Vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber Nehemia hat ein klares Gottesbild. Er hatte das Gottesbild, Gott kämpft für uns als Volk. Das war ganz zentral. Wenn er dieses Wissen nicht gehabt hätte, dass Gott für sein Volk kämpft, hätte er nicht so auftreten können, wie er es gemacht hat. Dann hätte er vielleicht schnell klein beigegeben, hätte er die motivierenden Ansprachen nicht halten können. Fünftens, sein Charakter, Vorbildfunktion. Das kommt auch eher im nächsten Kapitel, also nächste Woche, wenn Birgit dran ist mit Predigen, da wird es auch um Nehemias Charakter gehen, sein Vorbild, dass er einfach ist. Und sechstens, eine gute Kommunikation. Nehemia spornt sein Volk zur Höchstleistung an, motiviert und sorgt dafür, dass alle zusammenhalten und zusammenschweißen. Das Verblüffende an diesem Modell finde ich, dass wir gucken Nehemia ja als Leiter an, aber es gibt nur einen einzigen Faktor in dieser Liste, der eigentlich total leiterspezifisch ist. Und das ist das Thema Kommunikation. Denn Nehemia hat Leute unter sich, denen er quasi die er ermutigen muss, die er motivieren muss, die er dafür sorgen muss, dass sie an einem Strang ziehen. Und das trifft natürlich auf jemanden, der kein Leiter ist, nicht zu. Aber alle anderen Faktoren, sind auch wichtig für jeden von uns, wenn wir Widerstände in unserem Leben haben, wenn wir damit umgehen wollen, damit wir dort siegreich hindurchgehen und so durchgehen, wie Gott uns beruft. Wir können also alle davon lernen, wie Nehemia Widerstand geleistet hat und wie er Widerstände überwunden hat. Amen.